ARD.
Der Gesetzentwurf ist ein weiterer Beleg für die Halbherzigkeiten der deutschen Sicherheitspolitik der letzten 3,5 Jahre.
Das hat der Militärhistoriker Sönke Neitzel heute im Verteidigungsausschuss des Bundestages gesagt. Da wurden Expertinnen und Experten eingeladen, um sich zum geplanten neuen Wehrdienst zu äußern.
Zunächst schauen wir aber in die Ukraine. Da hat es wieder Angriffe auf die Energieinfrastruktur gegeben.
In Belgien wurden wieder Drohnen gesichtet, diesmal über einem Flughafen und einem Atomkraftwerk.
Israel hat die Leichen von 15 Palästinensern in den Gazastreifen übergeben.
Und die evangelische Kirche hat wegen des Ukraine-Kriegs eine neue Friedensschrift vorgestellt. Hallo, ich bin Benjamin Kirsch.
Mein Name ist Johannes Zuber aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Montag, dem 10. November um 16 Uhr. Ja, Russland und die Ukraine greifen zunehmend die Energieinfrastruktur des jeweiligen Gegners an. In der Nacht hat das ukrainische Militär offenbar das Energienetz im russischen Grenzgebiet attackiert. Wo war das genau?
Es geht um die westrussische Region Bjelgorod. Dort waren zeitweise etwa 20.000 Haushalte ohne Strom, das meldet der Regionalgouverneur. Demnach hat es in der Hauptstadt der Region massive Schäden gegeben und auch in anderen Regionen an der Grenze zur Ukraine hat es Angriffe und in der Folge Stromausfälle gegeben.
Diese Angriffe der Ukraine waren ja eine Reaktion auf die massiven russischen Attacken vom Wochenende. Da ist die ukrainische Stromversorgung heftig getroffen worden.
Ja, Russland hat mit hunderten Drohnen und dutzenden Raketen Stromleitungen und auch Kraftwerke angegriffen. Nach ukrainischen Angaben auch die Umspannwerke von 2 Atomkraftwerken. Besonders betroffen waren da die Regionen Charkiw und Poltawa. Das berichtet unser Korrespondent Stefan Lag.
Einer der ukrainischen Stromversorger, Zentrenergo, hatte mitgeteilt, die Fähigkeit zur Stromherstellung sei durch die russischen Angriffe zwischenzeitlich auf Null gesunken. Der Direktor des Zentrums für Energieforschung, Alexander Khachenko, stellte gegenüber dem Rundfunksender Suspilne in Aussicht, die Rückkehr zu einer einigermaßen komfortablen Stromversorgung sei möglich, werde aber seine Zeit brauchen. Ich denke, dass man im wahrsten Sinne des Wortes alle 2 Stunden in einigen Regionen eine Verbesserung der Situation spüren kann. Nichtsdestotrotz wird es 7 bis 10 Tage dauern, um das Energiesystem in einen Zustand zu versetzen, dass wir mit relativ wenigen Abschaltungen auskommen können. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky versicherte in seiner allabendlichen Videoansprache, es werde mit Hochdruck daran gearbeitet, die Stromversorgung wiederherzustellen. Die Menschen in der Ukraine werden im Voraus über Phasen der Stromabschaltungen informiert, die Zeiten können sich jedoch kurzfristig ändern. Glücklich ist, wer über einen Stromgenerator verfügt, um damit Stromausfälle zu überbrücken. Viele Wohnungen bleiben jedoch dunkel, Heizungen funktionieren nicht, Elektrogeräte, die ständig laufen müssen, wie etwa Kühlschränke, gehen auch wegen der Schwankungen bei der Stromspannung kaputt. Immerhin hat in der zweitgrößten ukrainischen Stadt Charkiw die Metro ihren Betrieb wieder aufgenommen. 2 Tage lang hatte sie stillgestanden.
Der Krieg wird aber nach wie vor auch am Boden geführt und da kommt die russische Armee nach eigenen Angaben weiter voran. Um welche Gebiete geht's da?
Im Osten der Ukraine, in den Regionen Donetsk und Saporischja, da sollen die russischen Streitkräfte 3 weitere Dörfer erobert haben. Und nahe des Schwarzmeerhafens Tuapse hat Russland demnach 4 ukrainische Drohnenboote zerstört. Eines dieser unbemannten Boote ist dann wohl auch explodiert.
Warum gerade Tuapse? Warum greifen die Ukrainer da an?
Das ist ein wichtiger Hafen für die Ausfuhr von Treibstoff. Die Ukraine hat ihn Anfang des Monats mit Drohnen angegriffen und daraufhin gab es von dort Branchenkreisen und Schiffsdaten zufolge keine Ausfuhren mehr. Die örtliche Raffinerie hat außerdem kein Rohöl mehr weiterverarbeitet. Die Ukraine hat den Hafen vor allem deshalb attackiert, um die Versorgung der russischen Truppen zu schwächen und auch um die Einnahmen der russischen Führung zu mindern.
Wir bleiben mal beim Thema Drohnen, aber schauen jetzt nach Mitteleuropa, genauer nach Belgien. Dort sind in letzter Zeit immer wieder Drohnen, also Flugdrohnen, gesichtet worden, unter anderem über einem Luftwaffenstützpunkt und über mehreren kleinen Flughäfen. Jetzt hat es wieder Drohnensichtungen über kritischer Infrastruktur gegeben. Wo war das?
Das war über einem Atomkraftwerk in der Nähe von Antwerpen. Dort wurden nach Angaben des Betreibers 3 Drohnen gesichtet. Von ihnen ging aber wohl keine direkte Gefahr aus. Und am Flughafen Lüttich, da wurden auch Drohnen gesichtet. Dort musste der Flugverkehr für 1 Stunde unterbrochen werden. Und Lüttich ist einer der wichtigsten Frachtflughäfen in Europa.
Ja, wer dahinter steckt, ist zwar nicht klar. Es wird natürlich immer wieder Russland verdächtigt. Es könnte da einen Zusammenhang geben.
Ja, Belgien spielt nämlich eine wichtige Rolle im Kampf gegen Russland. Hier hat die NATO ihr Hauptquartier, viele Institutionen der EU sitzen dort und in Belgien lagern die russischen Vermögen, die nach dem Angriff auf die Ukraine eingefroren worden sind.
Dann lass uns mal zu unserem zweiten Schwerpunkt hier im Podcast kommen, dem Nahen Osten. Da wurde als Teil der Waffenruhe vereinbart, dass Israel und die Hamas die Leichen von israelischen Geiseln und getöteten Palästinensern austauschen. Was war das diesmal für eine Übergabe?
Diesmal hat Israel die Leichen von 15 Palästinensern in den Gazastreifen übermittelt. Sie wurden mit Hilfe des Roten Kreuzes dahin übergeben. Ja, diese Übergaben sind, wie du gesagt hast, Teil der Vereinbarung, wonach für jede getötete israelische Geisel 15 verstorbene Palästinenser übergeben werden sollen. Insgesamt waren das bisher schon mehr als 300, aber von denen ist nicht mal ein Drittel bisher identifiziert.
Dann kommen wir jetzt zu dem Thema, mit dem wir vorhin eingestiegen sind und das gerade heiß diskutiert wird in Deutschland, eine Neuausrichtung des Wehrdienstes beziehungsweise ja möglicherweise auch eine neue Wehrpflicht. Heute ist darüber im Verteidigungsausschuss des Bundestages diskutiert worden. Wer war alles dabei?
Dabei waren Expertinnen und Experten aus mehreren Bereichen, unter anderem der Generalinspekteur der Bundeswehr, der Chef des Bundeswehrverbands und aber auch der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz. Was dort genau besprochen wurde und wie diskutiert wurde, darüber berichtet Benjamin Großkopf.
Es ist insgesamt eine wohltuend sachliche Befragung zum Wehrdienst. Die Debatte darüber hat Gemüter erhitzt, der Regierungskoalition einen heftigen Zwist beschert. Davon ist heute wenig zu spüren. Argumente statt Fensterreden. Auch wenn die eingeladenen Militärexperten sehr klar machen, die bisherigen Regierungspläne reichen ihnen nicht.
Der Gesetzentwurf ist ein weiterer Beleg für die Halbherzigkeiten der deutschen Sicherheitspolitik der letzten 3,5 Jahre. Er ist meines Erachtens ein weiteres Dokument des Zögerns und Zauderns,
sagt der Militärhistoriker Sönke Neitzel, der vor allem die Bedrohung durch Russland für so groß hält, dass er seit langem eine Wehrpflicht fordert, statt des im Gesetz zunächst vorgesehenen Freiwilligendienstes. Der Chef des Bundeswehrverbandes André Wüstner betont, Freiwilligkeit ja, aber nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Er nennt das Umschaltmechanismus und fordert, diesen konkret gesetzlich zu verankern.
Weil erstens dies von Präsident Putin als eindeutiges sicherheitspolitisches Signal der gewollten Abschreckung Fähigkeit aufgenommen werden würde. Zweitens, die Bundeswehr damit definitiv die Gewissheit hätte, dass Politik mit Blick auf den personellen Aufwuchs den Worten auch Taten folgen lassen würde. Drittens, die zunehmend volatile politische Situation in Deutschland zu einem späteren Zeitpunkt gegebenenfalls dazu führt, dass eine Wiedereinsetzung der Wehrpflicht bei nicht ausreichenden Freiwilligenmengen nicht mehr beschlossen werden kann.
Er zeigt damit auf die AfD, die sich nicht auf eine gemeinsame Position in Sachen Wehrpflicht einigen konnte, die Bedrohung aus Russland immer wieder in Frage stellt. Die Partei hat ihren ehemaligen Bundestagsabgeordneten Joachim Wundrak heute als Experten nominiert und der Generalleutnant AD macht entgegen der Parteilinie klar, die Bundeswehr muss aus seiner Sicht wegen der Bedrohung wachsen, inklusive einer Wehrpflicht.
260.000 aktive Soldaten wären ca. 0,36% der deutschen Bevölkerung. Nicht übermäßig viel angemessen für einen souveränen, verteidigungswilligen Nationalstaat. Ich befürworte ausdrücklich den Ansatz, die allgemeine Wehrpflicht, die ja im Spannungs- und Verteidigungsfall ohnehin sofort wirksam würde, nun auch in Friedenszeiten wieder einzuführen.
Noch im Laufe dieser Woche dürfte es eine Einigung in der Bundesregierung und ihren Fraktionen auf das neue Gesetz geben. So stellten es heute die Fachpolitiker in Aussicht und so prognostiziert es auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Der SPD-Mann wehrt sich bislang dagegen, die von den Experten geforderten Zahlen und Schwellen ins Gesetz zu schreiben und spricht heute wenig konkret von angemessenen und vernünftigen Regelungen, die noch zu finden seien, sowohl im Interesse der Truppe als auch im Interesse der jungen Leute.
Dann lass uns zum Schluss noch über die evangelische Kirche sprechen. Die hat heute nämlich eine neue Friedensschrift vorgestellt, also ein Grundsatzpapier über den Umgang der Kirche mit Kriegen und Konflikten weltweit. Worum geht's da genau?
Ja, diese Friedensschrift ist das Ergebnis einer langen Diskussion. Die hat schon vor gut 3 Jahren begonnen, nachdem Russland die Ukraine überfallen hat. Damals ist innerhalb der evangelischen Kirche eine Diskussion entstanden, ob es denn jetzt okay ist, angesichts dieser veränderten Situation der Ukraine Waffen zu liefern. Jetzt hat man sich also nach langer Diskussion auf ein Papier geeinigt. Und was genau darin steht, das berichtet Mechthild Baus.
Die Welt in Unordnung, gerechter Frieden im Blick, so der Titel des neuen Friedenspapiers der EKD. Ein 12-köpfiges Redaktionsteam hat die Schrift in 2 Jahren erarbeitet, begleitet von mehreren Diskussionsveranstaltungen in einer sogenannten Friedenswerkstatt, geleitet vom EKD-Friedensbeauftragten Friedrich Kramer. Auch die Denkschrift wolle zur Debatte anregen, so Kramer.
Viele Menschen innerhalb und außerhalb unserer Kirche sind verunsichert und zerrissen innerlich. Daher braucht es eine qualitätvolle Diskussion.
Mit dem Papier reagiert die Kirche auch auf die große Spannbreite der Positionen in der evangelischen Friedensethik. Auf der einen Seite das Gebot der Feindes- und Nächstenliebe, auf der anderen die Pflicht, Bedrohten zu helfen. Friederike Krippner, Mitautorin der Denkschrift.
Das Ziel der Denkschrift ist es, die Urteilsfähigkeit von Christinnen und Christen zu stärken. Sie will Gewissen bilden, nicht Gewissheiten liefern.
Das letzte Friedenspapier der EKD stammt aus dem Jahr 2007. Demgegenüber nimmt die neue Denkschrift eine Akzentverschiebung vor. Dem Schutz vor Gewalt wird ein höherer Stellenwert eingeräumt. Der Friedensbeauftragte Kramer setzte bei der Einbringung der Denkschrift hier einen kritischen Akzent.
Die neue Denkschrift priorisiert den Schutz vor Gewalt. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges erhält auch die rechtserhaltende Gewalt zwangsläufig ein stärkeres Gewicht im Text. In der Diskussion sollten zum einen die klaren Grenzen militärischer Mittel zum Schutz vor Gewalt im Blick sein. Zum anderen dürfen auch in diesen Zeiten die Erfahrung und ausbaufähigen Chancen, alternativen Instrumente zum Schutz vor Gewalt wie Prävention, zivile Konfliktbearbeitung, Diplomatie, Dokumentation von Kriegsverbrechen nicht aus dem Blick geraten.
Die Denkschrift steht in einer Spannung zwischen dem christlichen Ideal der Gewaltfreiheit und den realpolitischen Entwicklungen infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Wer das Böse verdränge, könne das Böse nicht überwinden, so Rainer Anselm, ebenfalls Co-Autor der Studie. Der Theologe verwies auf die Kraft christlicher Hoffnung zur Überwindung des Bösen und markierte zugleich einen weiteren Widerspruch. Denn die Denkschrift wendet sich klar gegen den Einsatz von Nuklearwaffen.
Sie sind in keiner Weise ethisch zu legitimieren. Und doch formuliert sie ein realistisches Noch. Solange es Staaten gibt, die nuklear drohen, scheint es derzeit zu risikoreich und damit kaum politisch verantwortbar, auf die nukleare Teilhabe innerhalb der NATO zu verzichten. Das bleibt ein Dilemma.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Benjamin Kirsch. Bei mir im Studio war Johannes Zuber aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.